Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Montag, der 10. Mai. Wir starten in eine neue Rabe Info Woche heute mit folgenden Themen. Aus Alt wird neu. Reportage vom Schweizerischen Aktionstag Wahre Werte. Von früher bis heute. Unser Kopf der Woche ist der Wehrmachtsdeserteur Ludwig Baumann. Am Mic Jane Mackay, schön seid ihr dabei.
95,6. Rabe Info.
Die Kurznachrichten heute von und mit Lucia Vasella.
Das angekündigte Rettungspaket für den Euro zeigt Wirkung. Die Börsen Europas reagierten positiv und der Euro erholt sich leicht. Das Rettungspaket sieht vor, dass für die Euro-Länder im Notfall bis zu 750 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Dies haben die EU-Finanzminister am Wochenende beschlossen. Mit dieser Ankündigung soll der Euro vor weiteren Spekulationsattacken geschützt werden. Am Donnerstag hatten Sorgen über die Folgen der Griechenland-Krise den Kurs des Euros auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten gedrückt. Nach dem schweren Bergwerksunglück in Russland ist die Zahl der Toten auf mindestens 30 gestiegen. Das sagte der russische Katastrophenschutzminister gegenüber russischen Nachrichtenagenturen. Weiterhin werden 60 Kumpel vermisst. Die Bergungsaktionen laufen weiter, verkündete der Minister. Am Samstagabend kam es in einem Kohlebergwerk in Westsibirien zu zwei Methangasexplosionen. Die Sicherheitsvorkehrungen in russischen Bergwerken gelten insgesamt als mangelhaft. Gewalt überschattet die Präsidenten- und Parlamentswahlen auf den Philippinen. In südlichen Provinzen wurden bei mehreren Zusammenstößen zwischen der Polizei und Anhängern rivalisierender Politiker 5 Menschen erschossen. Dies teilte die philippinische Armee mit. Ebenfalls im Süden des Landes wurde der Cousin eines Vizegouverneurs getötet. Urnengänge werden auf den Philippinen regelmäßig von Gewalt überschattet. Viele Lokalpolitiker führen eigene Milizen, um Gegner auszuschalten oder Wähler einzuschüchtern. Auf dem Inselstaat sollen ein neues Staatsoberhaupt, dessen Stellvertreter sowie ein neues Parlament gewählt werden. Gleichzeitig werden Provinz- und Kommunalwahlen abgehalten. Die Reitschule Bern bietet ab Mitte Mai öffentliche Führungen an. Auf einem Durchgang zeigen die Reitschülerinnen und Reitschüler die vielfältigen Räume und stellen die Geschichte und die Arbeit der Reitschule-Gruppen vor. Die Führungen finden zwischen Mitte Mai und September statt und sind kostenlos. Zum Wetter. Heute bleibt das Wetter wechselhaft mit gelegentlichen Regengüssen oder einzelnen Gewittern. Zwischendurch scheint auch immer wieder die Sonne. Von morgen Dienstag bis Donnerstag erwartet uns weiterhin sehr wechselhaftes Wetter mit einem Mix aus vielen Wolken, gelegentlichen Regengüssen und etwas Sonne. Die Temperaturen heute und in den nächsten Tagen liegen tagsüber bei 16 bis 18 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Der Abfall unserer Wegwerfgesellschaft birgt einiges an Überraschungen. Vergangenen Freitag fand auf dem Berner Waisenhausplatz der Aktionstag Wahre Werte statt. Verschiedene Recyclingorganisationen, Künstler und Handwerker zeigten, wie aus Altem Neues entstehen kann. Auch die Schweizer Recyclingkünstlerin Corinne Latziger war da und erschaffte zusammen mit den Passanten und Passantinnen ein Kunstwerk aus Wegwerfmaterial. Eine Reportage vom Waisenhausplatz von Wilma Rall.
Mein Name ist Karl Straub von Entsorgung und Recycling Stadt Bern. Wir haben heute hier den Aktionstag Wahre Werte. Das ist ein nationaler Tag und unser Hauptthema dieses Jahr ist das Recycling. Es geht hier vor allem darum, Rohstoffe zu sparen und die Rohstoffe, das sind für uns die wahren Werte. Also im besten Fall entsteht wieder derselbe Stoff, wie am Anfang auch war. Also beim Glas ist das möglich zum Beispiel. Oder es gibt ein Downrecycling. Oftmals werden aus PET-Flaschen dann zum Beispiel Faserpelze oder ähnliche Sachen gemacht.
Ich bin Berislav Juric, bin tätig in der Stiftung Terravecchia in der Abteilung Glasart. Aus alten Flaschen stellen wir Trinkgläser her. Die Gläser werden dekoriert, geschnitten. Es ist spannend, ein Produkt herzustellen, das eigentlich schon Abfall ist.
Mein Name ist Helga Jecki, Atelierleiterin von der Recyclingwerkstatt Stiftung Terravecchia. Und wir nähen vor allen Dingen Taschen, die sind hergestellt aus Traktor- oder Landmaschinenreifen. Die Schläuche würden sonst weggeworfen werden, verbrannt werden und so haben sie noch eine längere Lebensdauer. Und wir schauen eigentlich auch darauf, dass wir die Logos oder Flickstücke speziell noch zeigen können, damit man den Charakter auch von der Tasche erkennt. Das Material ist natürlich sehr robust, sehr wasserstandfest, eignet sich sehr gut als Tasche. Bedingung ist, dass man sehr gut reinigt, mit Mittel behandelt, entfettet und so und dann auch wieder mit Silikon einreibt, dass es eigentlich diesen Tragkomfort bietet. Ja, weil in dieser schnelllebigen Zeit, wir ersticken ja im Kunststoff und auch aus der Autoindustrie gibt es extrem viel Abfall. Relativ kurze Zeit wird ein Material gebraucht, wo viel länger haltbar ist. Und das symbolisiert für mich wahre Werte, dass man diese Zeitdauer um einiges verlängern kann.
Ich bin der Fredo vom Antifrost und ich arbeite mit Tagesrückständen. Aus Abfall zusammengeleimtes Material, das ich zu neuen Objekten gestalte, um Schreibereien zu tun oder so für aufs Pult oder was auch immer. Es ist vorhanden, ich muss es nicht herstellen, ich füge es einfach wieder zu einem neuen Objekt zusammen.
Mein Name ist Corinne Latziger, als Künstlerin arbeite ich unter dem Namen Inari. Ich mache vor allem Recyclingkunst. Das setzt sich zusammen aus verschiedenen Metallgegenständen, die ich finde, wo ich zu Skulpturen schweiße oder auch mit Holz oder wie in diesem Anlass jetzt hier mit verschiedenen Recyclinggegenständen, die ich auf dem Weg finde, werde ich dann so Skulpturen oder Bilder herstellen. Ich glaube, es ist mir fast schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Also wenn ich mit meinem Vater als Kind unterwegs war, hat er auch immer wieder Sachen gefunden und auch immer wieder künstlerisch umgesetzt. Und so habe ich dann wie ein eigenes Auge eigentlich dann auch so entwickelt. Wenn man so einen neuen Blickwinkel dann eigentlich vorgezeigt bekommt, sieht man das dann einfach in einem anderen Licht. Für mich ist die Faszination vor allem, dass diese Gegenstände, die haben ja mal ihre ursprüngliche Form. Und durch den Weg, wie auch immer die Geschichte, die Formen verändern, sei es durch die Natur oder weil man darüber fährt, bei PET-Flaschen oder Dosen. Und das hat so für mich so eine eigene Seele eigentlich, wo diese Gegenstände dann ausstrahlen. Und demzufolge finde ich das eben auch das Spannende. Ich finde, wir leben zum Glück ja in einem Land, wo uns an nichts fehlt. Also wir haben alles, was wir brauchen. Wenn wir noch etwas brauchen, was wir nicht haben, können wir das innerhalb kürzester Zeit einkaufen. Und leider halt dann ist der Konsumaspekt auch so, dass was wir nicht brauchen, wird weggeworfen. Und ich finde, diese Sachen, die weggeworfen werden, kann man zum Teil eben wieder umgestalten oder wie eine eigene neue Seele wieder einhauchen dann.
Sie hörten eine Reportage von Wilma Rall über den Aktionstag Wahre Werte, der vergangenen Freitag auf dem Berner Waisenhausplatz stattfand.
Rabe Info 95,6.
Der Soldat kann sterben, der Deserteur muss sterben, so lautete eine Anweisung von Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg. 30.000 Deserteure und Kriegsdienstverweigerer wurden zum Tode verurteilt. Gegen mehrere 10.000 wurden Zuchthausstrafen verhängt, über 20.000 Todesurteile vollstreckt. Überlebt haben das Grauen in den KZs und Strafbataillonen keine der 4.000 Deserteure. Nach der Befreiung waren die meisten von ihnen körperlich und seelisch zerbrochen und auch nach Kriegsende wurden sie als Feiglinge und Vaterlandsverräter diffamiert und bedroht. Einer von ihnen ist Ludwig Baumann. Er ist aus der Wehrmacht desertiert, überlebte und konnte lange Zeit nicht in der deutschen Gesellschaft Fuß fassen. Doch schließlich fing er an, sich in der Friedensbewegung zu engagieren und er setzte sich jahrelang und dann auch erfolgreich für die Rehabilitierung der Deserteure ein. Ludwig Baumann ist unser Kopf der Woche. Im Gespräch mit Heike Demmel von Radio Z Nürnberg berichtete er über seine Dissertation und seinen langen Kampf nach seiner Freilassung. 1940 wurde Ludwig Baumann zur Wehrmacht eingezogen.
Ich wurde 1940 Soldat bei der Marine. Und auch da bin ich gleich wieder angeeckt. Also wenn ich zum Beispiel für Vorgesetzte Stiefel putzen sollte, was üblich war, habe ich nicht getan. Ich weiß nicht warum, ich habe es nicht getan, ich konnte das nicht, ich wollte das nicht. Sie haben mich furchtbar schikaniert, Strafwache, Robben auf dem Bauch liegen und was nicht alles. Und ich denke im Nachhinein, warum habe ich es nicht getan wie die anderen. Es wäre ja leichter gewesen. Aber ich habe es so nicht tun können.
Sie waren in Bordeaux bei einem Marinestützpunkt stationiert. Sie sind dort 1942, also 2 Jahre nach der Einberufung, desertiert. Wie kam dieser Entschluss zu desertieren?
Also erst kam ich an die Kanalküste und dann wurde in Bordeaux eine Hafenkompanie gegründet. Ja, dann haben sie von all diesen Kompanien da oben an der Kanalküste so 2, 3 Leute genommen. Und da haben sie dann die genommen, die sie nicht mehr gebrauchen konnten, die größten Pfeifen, also mich auch. Und so war das in Bordeaux ein ziemlich wüster Haufen, aber alle ganz sympathisch, die ich kennengelernt habe. Die meisten hatten Arrest. Wir hatten Freundschaften zu den Franzosen, Wachleuten, Hafenarbeitern dort. Ja gut, und dann hat sich das alles so entwickelt.
Sie sind dann 1942 mit Ihrem Freund, mit jemandem, der auch dort stationiert war, Kurt Oldenburg, desertiert. Wie kam dieser Entschluss zustande von Ihnen beiden?
Man weiß im Nachhinein nicht so genau, was man gedacht hat und auch wie es war. Ob die Franzosen uns nunmehr dazu hinbringen wollten oder ob wir es selber eher wollten, das weiß ich nicht. Die Franzosen waren vom Beginn den Widerstand, von der Resistance, aber das wussten wir nicht. Wir wollten auf jeden Fall weg von der Wehrmacht. Es gab dann noch ein unbesetztes Frankreich, von Hitlers Gnaden, diese Vichy-Regierung. Da wollten wir hin, von dort nach Marokko und von dort nach Amerika. Amerika war damals mein Traum, heute nicht mehr so. Wir sind dann in die Waffenkammer eingebrochen, haben uns bewaffnet mit Pistolen und Munition, sind dann vom Wohnschiff runter, es war schon dunkel, die Franzosen warteten mit einem kleinen Laster um die Ecke. Wir bekamen dann Zivilzeug, Baskenmützen und ja, einfach Arbeitsklamotten. Dann haben sie uns zur Grenze gefahren und sind dann zurück. Und wenn das noch so dunkel war, wollten wir morgengrauen rüber. Und an sich war die Grenze unbewacht. Und da sind wir wirklich dummerweise einer deutschen Zollstreife in die Arme gelaufen, denen wir verdächtig vorkamen. Und die wollten uns mitnehmen zur Wache. Aber die hielten uns für Franzosen. Wir konnten kein Französisch, die wahrscheinlich auch nicht. Die gingen vor uns, so neben uns, Gewehre umgehängt. Wir hatten entsicherte Pistolen in den Taschen. Wir hätten sie erschießen können und wir haben es nicht getan. Also, aber wir haben sie einfach nicht erschießen können. Ich will das nicht glorifizieren, aber so war das. Und wir kamen dann zur Wache und da platzte alles auf und dann begann unser Leidensweg. Wir kamen dann nach Bordeaux zurück und wir wurden dann zum Tode verurteilt, innerhalb von 40 Minuten.
Wie haben Sie diesen Prozess dann erlebt vor einem Kriegsgericht in Bordeaux? 40 Minuten hatte er nur gedauert. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt?
Also das weiß ich auch nicht mehr so genau. Man war ja wie erschlagen. Ich habe mit dem Todesurteil so nicht gerechnet. Wir sind aber vorher bei der Vernehmung und auch später noch in der Todeszelle gefoltert worden, weil wir unsere französischen Freunde, die uns geholfen hatten, nicht verraten haben. Und die wussten ja, dass wir in so kurzer Zeit nicht zur Grenze hätten kommen können alleine, dass wir eben Helfer haben mussten. Ich war dann 10 Monate in der Todeszelle, Tag und Nacht an Händen und Füßen gefesselt. Jeden Morgen früh, wenn die Wachen kamen, dachte ich, jetzt holen sie dich raus. Und wenn sie in der Zelle vorbei waren, dann war ich wieder für einen Tag gerettet. Es war so ein Grauen. Es verfolgt mich manchmal bis heute noch. Traumatisch. Sie haben uns so gequält, auch weil wir eben die Franzosen nicht verraten haben und auch, weil wir mit spanischen Geiseln einen Ausbruchversuch gemacht haben, der gescheitert ist.
Sie sind dann auch in ein Konzentrationslager gekommen und in ein Strafbataillon. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Also in Esterwegen war ich nicht so lange, aber ich war sehr lange in Torgau, das größte Wehrmachtsgefängnis Deutschlands, Torgau an der Elbe, da wo sich die Amerikaner und Russen bei Kriegsende verbündet haben. Über 60.000 Gefangene dort, Tausende sind an Haftbedingungen zugrunde gegangen, über 1.300 wurden erschossen, enthauptet oder erhängt. Und es ist schon auch vorgekommen, dass wir bei der Erschießungsabschreckung dabei sein mussten. Und auch ist es mir passiert, dass ich in der Arbeitsjacke anbekam, die hatte vorne einen kleinen Flicken, hinten einen großen Flicken. Dann wusste ich, da war jemand drin erschossen worden. Und die das überlebten, Torgau, die kamen dann zu den Strafbataillonen. Und diese Strafbataillone, die wurden nur noch bei Kriegsende an der zusammenbrechenden Ostfront dort eingesetzt, wo mit der verbrannten Erde, sogenannten verbrannten Erde, alles niedergemacht worden war. Ganze Dörfer, Einwohner, dort wurden wir reingeschmissen, um mit unserem Leben den chaotischen deutschen Rückzug zu decken. Fast keiner hat überlebt, auch mein Freund Kurt nicht.
Sie haben vorhin erwähnt, Sie können gar nicht ganz genau sagen, weshalb Sie desertiert sind. Viele wollten einfach nicht mehr töten. Können Sie sich gar nicht erklären, was Ihre Motivation so war?
Ganz so ist das nicht. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wer den Anstoß gegeben hat, die Franzosen oder wir. Aber ich kann mich schon erinnern, dass ich als junger Mann auch vor dem Krieg, Hitler sagte ja immer bei den Veranstaltungen, in der Öffentlichkeit, im Radio, auch Lebensraum für das deutsche Volk im Osten forderte. Und da habe ich mich schon gefragt, ganz unpolitisch, wie ich war, was bedeutet das? Was bedeutet das für die, die dort leben? Sollen sie nun alle vertrieben werden, vernichtet werden? Die Gedanken hatte ich schon. Und ja, dann hat die Wehrmacht die Länder Europas überfallen, eins nach dem anderen. Und dann die Sowjetunion. Und das war für mich schon, glaube ich, ein Schlüsselerlebnis.
Wie war es für Sie dann 1945, wieder zurückzukommen nach Deutschland, nach diesen Erlebnissen in dieses Land, das ja nicht diese Schuld zugegeben hat, dass Deutschland den Krieg verursacht hat und auch in diese Gesellschaft?
Also wir haben doch gehofft nach dem Krieg, dass unsere Handlungen anerkannt werden. Aber wenn wir uns gemeldet haben, das habe ich, wir sind nur als Feiglinge und Kriminelle, Vorbestrafte, Verräter beschimpft worden, bedroht worden. Auch mein Vater, wir sind wirklich an diesem Staat verzweifelt. Und viele von uns sind, die meisten wohl, gedemütigt, entwürdigt, verstorben. Denn ohne Würde kann man nicht leben.
Das sagt Ludwig Baumann, der 1942 aus der deutschen Wehrmacht desertiert ist. Vor 20 Jahren gründete er die Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz, um eine Aufhebung der Unrechtsurteile gegen Deserteure durchzusetzen. Doch er brauchte langen Atem. Erst 2002 wurden die Urteile gegen Deserteure aufgehoben und es dauerte noch bis September letzten Jahres, bis auch diejenigen, die wegen Kriegsverrat verurteilt wurden, rehabilitiert wurden.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Montag, 10. Mai. Mehr davon gibt's in der Wiederholung um 18 Uhr oder als Podcast auf rabe.ch. In der Redaktion waren heute Wilma Hall, Heike Demmel und Lucia Vasella. Vom Mikro verabschiedet sich Cheyenne Mackay und ich sage Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.